Johannes 13 ab Vers 31 heute Morgen. Wir sind letzte Woche bis Vers 30 gekommen, also machen wir heute im Vers 31 weiter. All you need is love, haben die Beatles gesungen. Wer erinnert sich noch? Können wir zusammen singen. Das war, alles was du brauchst ist Liebe. Danach sind die Menschen hungrig. Die Liebe bewegt die Welt. Ich habe gestern mal gegoogelt, habe in Google das Wort Liebe eingegeben und da gibt es 264 Millionen Einträge zum Thema Liebe. Da habe ich mal gedacht, jetzt probierst du es mal auf Englisch und ich habe Love eingegeben und da gibt es 11 Milliarden 190 Millionen Einträge. Also Liebe regiert die Welt. All you need is love. Die Menschen hungern nach Liebe. Ich bin da gestern auch auf eine Webseite gestoßen, durch mein Googlen mit Zitaten zum Thema Liebe und habe ein paar ganz wunderbare Zitate gefunden. Ich lese euch mal ein paar vor. Hermann Hesse hat zum Beispiel gesagt, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Schöner Gedanke. Problem ist, wie viel können wir schon lieben aus uns selbst? Ist sehr begrenzt. Hier ist ein anderes Zitat von einer Emma Goldman oder Goldman wahrscheinlich. Keine Ahnung, wer das ist. Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel. Leider ist es meistens so, oder? Dass unsere menschliche Liebe bedingte Liebe ist. Goethe hat gesagt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Aristoteles hat gesagt, wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden, hat der tiefe Philosoph Jimi Hendrix gesagt. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden, hat Christian Morgenstern gesagt. Wilhelm Busch hat gesagt, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir lieben. Das ist das wahre Leben. Die Liebe trägt die Seele, wie die Füße den Leib tragen, hat Katharina von Siena gesagt. Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen, hat Marie von Ebner-Eschenbach gesagt. Und ein unbekanntes Zitat, auch in die Richtung, liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Stimmt, ne? Das ist schön, diese Zitate, aber wie viele Menschen erfahren mehr Liebe, als sie verdienen? Und was genau ist Liebe eigentlich? Was ist diese Liebe, nach der wir uns sehnen? Ich meine, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, ich liebe mexikanisches Essen. Manche Menschen sagen zur Unzucht Liebe, von dem Gott sagt, es ist eigentlich genau das Gegenteil, das zerstört unsere Seelen. Was ist schon Liebe? All you need is love. Das ist wahr. Aber diese Liederschreiber wie die Beatles, die die Liebe besingen, oder diese Philosophen und Denker, die die Sehnsucht unseres Herzens nach Liebe ausdrücken, verstehen ehrlich gesagt die Liebe nur sehr begrenzt und erfahren diese Liebe, nach der wir uns sehnen, auch nur sehr begrenzt. Oft bleibt dieser Hunger nach Liebe ja ungestillt. Und auch da gibt es sehr viele Lieder drüber. All you need is love, sangen die Beatles. Aber in Wahrheit haben die nicht wirklich viel Ahnung, was Liebe ist. All you need is God, hätten die eigentlich besser singen sollen. Alles, was du brauchst, ist Gott. Denn Gott ist die Liebe, sagt uns Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Er und seine Liebe ist die Antwort auf die Sehnsucht unseres Herzens nach vollkommener, nach bedingungsloser Liebe. Seine Liebe ist die Liebe, die größer ist als das, was wir verdienen. Und kein Mensch irgendwo auf dieser Welt wird uns so lieben können. Und wir sind auch nicht fähig, so eine Liebe zu geben. Also all you need is God. Unsere Seele sehnt sich nach Gott. Dafür sind wir geschaffen. Im nächsten Kapitel wird Jesus sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir singen dieses Lied. Liebe kam in diese Welt, hat mit Licht die Nacht erhellt. Sie ging ans Kreuz, hat uns befreit und sie steht fest in Ewigkeit. Jesus ist diese Liebe. Und die Jünger haben etwas von dieser Liebe gesehen und gespürt, als Jesus die Aussätzigen berührt hat. Und als Jesus mit den Jüngern, mit den Sündern, wollte ich sagen, gegessen hat und vergeben hat. Als Jesus die Ehebrecherin nicht verdammt hat. Als Jesus die kleinen Kinder zärtlich in seinen Händen hält. Als Jesus geweint hat am Grab von Lazarus und über Jerusalem. Hier in diesem Kapitel, was wir letztes Mal angeschaut haben, als Jesus Judas den Ehrenplatz gegeben hat beim letzten Abendmahl und als er den Jüngern wie ein Sklave die Füße gewaschen hat. Da ist seine Liebe sichtbar geworden. Auch als Jesus die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen hat, weil er so eine Liebe für den Vater und für die Menschen hatte. Also es ist nicht irgendwie so eine Weichei-Liebe, so eine Hippie-Liebe, die er hatte. Es war eine echte Liebe. Ein paar Stunden bevor Jesus gefangen genommen und misshandelt wurde und ans Kreuz geschlagen wurde, in Johannes 15, Vers 13, hat er gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist der größte Liebesbeweis. Und das, was wir uns letzte Woche angesehen haben, die Fußwaschung, war eigentlich nur ein Vorgeschmack darauf, war eine Demonstration dieser Liebe. Seine Liebe, die uns so sehr liebt, dass er gewillt ist, den letzten Platz einzunehmen, den Platz des Sklaven. Liebe, die gewillt ist, den geliebten Nachfolgern zu dienen. Und nicht nur den Nachfolgern, sondern auch den Judas, der ihn verraten wird. Und Jesus wusste das. Feindesliebe. Und Jesus hat den Verrat angekündigt. Und auf die Frage, wer ist es, hat Jesus dem Judas ein bisschen Brot gereicht. Als Zeichen für den Johannes. Die anderen Jünger haben das nicht wirklich mitgekriegt. Und dann haben wir als letzten Vers letztes Mal gelesen, im Vers 30, als nun jener, das heißt Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Judas, der Verräter, war in der Finsternis. Und dann lesen wir heute Morgen im Vers 31, als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Was ist das Schlüsselwort in diesen Versen? Hallo? Genau, verherrlicht. Ich meine, kommt fünfmal vor in zwei Versen. Das ist eindeutig. Verherrlicht oder geehrt. Worüber spricht er hier? Er spricht über seinen Tod am Kreuz, über seine Auferstehung, die Himmelfahrt vielleicht. Aber wie kann es sein, dass Jesus in dem Kontext vom Kreuz, im Kontext davon, dass er grausam zu Tode gefoltert wird und das ganze Abschaum, diese ganze Jauche von unseren Sünden über ihn ausgegossen wird und dass er getrennt sein wird von dem Vater wegen unserer Schuld auf ihn. Wie kann Jesus im Kontext davon von Herrlichkeit sprechen? Ich meine, das war für Jesus die verzweifelste, schlimmste, einsamste, finsterste Stunde seines Lebens. Dort am Kreuz. Selbst die Sonne wollte ihr Licht nicht scheinen. So finster war es. Wie kann Jesus sagen, das ist Herrlichkeit? In der finstersten Stunde scheint das Licht am hellsten. Ich habe 4 Punkte hier, warum das Kreuz, was Jesus am Kreuz getan hat, herrlich ist. Erstens, sein Werk am Kreuz für uns war herrlich wegen dem Resultat, wegen dem, was es uns gebracht hat, nämlich Erlösung und Vergebung und Gemeinschaft mit Gott, Versöhnung mit Gott. Das ist herrlich. Zweitens, das Kreuz war der Weg zu Jesu Verherrlichung. Philipper 2, Vers 8 lesen wir davon, dass Jesus sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er hat den allerletzten Platz eingenommen. Und dann heißt es aber, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre. Und das ist dasselbe Wort hier, Ehre oder Herrlichkeit Gottes des Vaters. 1. Petrus 3, Vers 22, der ist zur Rechten Gottes, also spricht über Jesus hier, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist Jesu Platz jetzt, der Platz der Herrlichkeit. Das ist seine Position im Himmel. Drittens, das Kreuz war herrlich, weil am Kreuz hat Jesus unsere Feinde, die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Kolosser 2, Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also diese Stunde am Kreuz, obwohl sie sehr finster war, war in Wahrheit eine Stunde des Sieges. Viertens, das Kreuz war herrlich, weil es Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit und auch Gottes Liebe sichtbar gemacht hat und demonstriert hat. In seiner dunkelsten Stunde schien sein Licht am hellsten. Gilt auch oft für unser Leben übrigens. In unseren dunkelsten Stunden, in unseren dunkelsten Umständen scheint unser Licht am hellsten. Wenn wir mit Jesus durch die schwierigen Zeiten in unserem Leben durchgehen, dann sind wir ein Zeugnis für die Menschen, die Jesus nicht haben. Und sie sagen, wow, wie kannst du Frieden haben in den Umständen? Oder wie kannst du an Jesus glauben in solchen Umständen? Oder wie kannst du Freude haben in ihm? Und dann scheint unser Licht am hellsten. Oft sind es ja nicht die Zeiten, wo es uns gut geht und Gott uns segnet und wir reich sind und beliebt und alles toll läuft, wo wir das größte Zeugnis sind, sondern eigentlich sind es oft die Zeiten, wo wir durch das Tal des Todesschattens gehen. Aber sein Stecken und sein Stab ist mit uns. Und das ist ein Zeugnis. Römer 8, Vers 28 heißt es, dass für die, die Gott lieben, dass Gott denen alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also Gott wird alles zum Guten gebrauchen. Auch unsere dunkelsten Zeiten, wo wir durch die schwersten Umstände gegangen sind, wo wir vielleicht gesündigt haben, dort, wo wir den größten Mist verbockt haben. Gott gibt uns die Verheißung, wenn wir ihn lieb haben, wird er alles zum Guten wenden und verwenden. Und meistens sehen wir das erst, wenn wir zurückschauen in unserem Leben. Aber könnt ihr das nicht auch bezeugen? Ich kann das bezeugen, dass in den schlimmsten Beziehungskrisen meines Lebens Gott an meinem Herzen gearbeitet hat und irgendwie mein Herz weicher gemacht hat dadurch und was bewegt hat. Oder Zeit meines Lebens, wo ich am schlimmsten gesündigt habe, dass ich da so viel über Gottes Gnade gelernt habe und gelernt habe, dass ich nichts verdiene. Und dass alles nur Geschenk ist. Gott verwendet alles zum Guten. Und ich möchte aus all diesen Dingen, die das Kreuz uns demonstriert hat, eine Sache herausgreifen, nämlich wie hell die Liebe Gottes am Kreuz geschienen hat für uns. Und Johannes stand unterm Kreuz. Und das war eine Erfahrung, die ihn geprägt hat. In 1. Johannes 3, Vers 16 schreibt er, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Eine selbstlose, eine aufopfernde Liebe. Und manche Menschen tun das auch, oder? Dass sie ihr Leben geben für Freunde. Mutter zum Beispiel, die ihr Kind von der Straße wegschubst vor dem Auto und dann selber überfahren wird. Mutter ist bereit, ihr Leben zu geben für ihr Kind. Und ich habe mal gehört von einem Bekannten meiner Eltern oder vielleicht einen ganz entfernten Verwandten, der war in Österreich bei der Bundeswehr und der hat erzählt von einem Ausbildner, der bei einer Handgranatenübung, wo die ganze Mannschaft angetreten war, da ist irgendwas schiefgegangen und ich bin ganz sicher, ich glaube irgendein Rekrut hat die entsicherte Handgranate fallen lassen und der hat sich auf diese Handgranate draufgeworfen und natürlich hat es ihn zerrissen, aber er hat allen anderen, die daneben standen, das Leben gerettet und die haben ihm ein Denkmal gesetzt. Wir bewundern solche Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für andere. Aber das, was Jesus getan hat, ist viel, viel krasser als das, was solche Menschen getan haben. Jesus ist nicht nur gestorben, weil er sich auf eine Handgranate geworfen hat oder schnell mal vom Auto überfahren wurde. Jesus war bereit, zu Tode gefoltert zu werden am Kreuz. Und denkt hier nicht nur an die körperliche Folter, es war vor allem auch eine geistliche Folter, als unsere Sünde auf ihn gelegt wurde. Und die war viel größer als die körperlichen Schmerzen. Wir können das gar nicht erfassen, was es für Jesus bedeutet haben muss, getrennt zu sein vom Vater. Zweitens, was Jesus getan hat, war viel krasser, weil Jesus war Gott. Jesus war sündenlos. Jesus hätte nicht sterben müssen. Dieser Soldat oder diese Mutter, die wäre sowieso gestorben. Ich meine, ein paar Jahre mehr oder weniger macht nicht den riesen fetten Unterschied. Aber Jesus ist der ewige Gott. Jesus hatte kein Ablaufdatum. Als Jesus am Berg der Verklärung war und verherrlicht wurde, er hätte direkt in den Himmel gehen können. Er hätte nicht runtergehen müssen von diesem Berg und auf einen anderen Berg hochgehen müssen, an Kreuz. Er war sündenlos. Es gab eigentlich nichts, was ihn zurückgehalten hat, in die Herrlichkeit zu gehen, außer seine Liebe zu uns. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Drittens, die Liebe, die wir demonstriert sehen am Kreuz, die Liebe Jesu, war eine bedingungslose Liebe. Es war eine einseitige Liebe, eine unverdiente Liebe. Wir haben es nicht verdient. Wir haben nichts getan, um seine Liebe zu verdienen. Wenn wir an diesen Offizier denken, die Soldaten waren ihm loyal zumindest und haben seinen Befehlen gehorcht. Wenn wir an die Mutter denken, ich meine, Eltern bekommen was zurück von ihren Kindern. Wir erfahren das gerade sehr stark. Aber in Römer 5, Vers 8 steht, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er ist dann für uns gestorben, als wir noch in Rebellion gegen Gott waren, als wir noch seine Feinde waren, als er uns völlig egal war. Bevor wir uns zu ihm bekehrt haben, ist er schon für uns gestorben. Und eine größere Liebe als die, der für seine Freunde stirbt, ist die, der für seine Feinde stirbt. Und das sagt uns der Römerbrief, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Wann hat Gott begonnen, dich zu lieben? Nachdem du dich bekehrt hast, nachdem du den Wunsch in deinem Herzen hattest, für ihn zu leben und ihn zu ehren? Nee, schon vorher. Er ist für dich gestorben, er hat dich geliebt. Noch vor Grundlegung der Welt. Als du noch ein Sünder warst, als du ihn abgelehnt hast, da ist er für dich gestorben. Da hat er dich geliebt, da hat er an deinem Herzen gewirkt und dich zu sich gezogen, hat dir einen Hunger nach ihm in sein Herz, in dein Herz gelegt, hat dir die Augen geöffnet. Und Johannes sagt, deswegen lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Vierter Punkt, wenn wir sterben, verlassen wir einen Ort, der nicht perfekt ist. Wir gehen von dem unvollkommenen Ort, von dieser Erde, wo es vieles nicht so vollkommen läuft, wo vieles nicht so ist, wie wir es uns erträumen, wo Leid und Tod und Krankheit ist. Wir gehen von diesem unperfekten Ort in die Herrlichkeit. Für Jesus war es genau umgekehrt. Jesus war Gott in der perfekten Herrlichkeit und er hat diese Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen. Nochmal Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Das ist, was wir sind im Vergleich zu ihm. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Also er wurde nochmal niedriger, er wurde der niedrigste Mensch. Doppelte Erniedrigung hier. Erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wir wissen so wenig über den Himmel, dass wir dieses ungeheure Opfer Jesu überhaupt nicht wirklich verstehen können. Was Jesus getan hat, ist viel krasser, als wenn wir sagen, wir eine Ameise werden würden. Weil da ein Ameisenhaufen ist im Wald und oh nein, da ist ein Feuer ausgebrochen und wir wollen die Ameisen warnen und sie retten und die einzige Art, wie wir das tun können, ist, dass wir zu einer Ameise werden und so Dinge, die schwerer sind, als wir selbst rumschleppen den ganzen Tag und in einem Erdhaufen wohnen und keine Ahnung, was diese Ameisen fressen. Das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat. Der Gott war, der die Herrlichkeit verlassen hat, um auf unsere Erde zu kommen. Dieser Schritt Jesu hinunter ist viel radikaler, viel größer, vor allem der Schritt ans Kreuz auch. Also schau aufs Kreuz. Wenn wir aufs Kreuz schauen, da sehen wir Jesu Liebe demonstriert. Eine Liebe, die größer ist als jede andere Liebe, die wir kennen, jede andere Liebe in dieser Welt. Und das ist die Liebe, mit der Gott dich liebt. Er war für dich persönlich auf diesem Kreuz, aus freiem Willen. Er hat für dich persönlich die Herrlichkeit verlassen. Das ist die Liebe Gottes für uns. Niemand sonst ist je so weit für dich gegangen, um Beziehung mit dir zu haben. Du bist das am meisten geliebteste Geschöpf in diesem Universum. Du bist das Geschöpf, das mit der größten Liebe, die es überhaupt gibt, geliebt wird in diesem Universum. Gott selbst, dein Schöpfer, liebt dich mit einer unvergleichlichen, ewigen, herrlichen Liebe. Und er hat dich höher geachtet als sich selbst. Das ist eigentlich unglaublich, dass Gott uns, die Geschöpfe, höher achtet als sich selbst, ist für mich unvorstellbar. Was ist höher als Gott? Er hat dich höher geachtet als sich selbst. Er war bereit, alles zu tun, um dich zu erlösen. Niemand liebt dich so sehr wie er. Und diese seine Liebe sollte unser Leben prägen. Wie gesagt, Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe lässt uns nicht kalt. Seine Liebe, das tut was mit uns. Und das ist auch seine Absicht. Seht hier im Vers 33, sagt Jesus, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich es jetzt auch euch. Also, in ein paar Stunden gehe ich weg, gehe ich dorthin, wohin ihr mir nicht folgen könnt. Und das wird Petrus und die anderen Jünger das nächste Mal sehr beschäftigen. Jesus sagt, ich gehe weg, aber hier sind letzte Anweisungen. Und das ist absolut wichtig. Das ist das Wichtigste, das ist das Zentrale für euch. Hier im Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Dieses Werk Jesu am Kreuz und dieses Gebot der Liebe und dass Jesus es demonstriert hat, indem er beim letzten Abendmahl den Jüngern die Füße gewaschen hat, das hat den Johannes tief geprägt. Und er ist zu dem Apostel der Liebe geworden. Eigentlich einer, der ein Donnersohn war. Ein Zornbinkel, würde man heute sagen. Er ist zum Apostel der Liebe geworden. Und das ist das ganz große Thema in seinen Briefen. Und er hat sogar ein Stück weit die Sprache Jesu übernommen. Jesus sagt hier Kinder zu seinen Jüngern. Und Johannes gebraucht 9-mal, allein im ersten Johannesbrief, dieses Wort Kinder, meine Kinder. Und einmal im dritten Johannesbrief. Das hat Johannes tief geprägt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Zentrale. Letzter Auftrag an euch. Das ist euer Erkennungszeichen, dass ihr meine Botschafter seid in der Welt, sagt Jesus. Nicht das künstliche Lächeln. Nicht, dass ihr einen Fisch auf euer Auto geklebt habt oder mit einem christlichen T-Shirt rumlauft. Nicht das Kreuz um den Hals. Nicht, dass ihr in einen Gottesdienst läuft. Nicht, dass ihr christliche Lieder singt, sondern dass ihr einander liebt, dass ihr liebt und ganz besonders die Geschwister im Glauben. Das ist das Erkennungszeichen für euch selbst und für die Welt, dass ihr in der rechten Beziehung mit mir seid. Ich möchte gerne ein paar Abschnitte aus dem ersten Johannesbrief mit euch lesen, dass ihr sehen könnt, wie sehr das den Johannes geprägt hat. Wir könnten sagen, viel vom Johannesbrief ist eigentlich ein Kommentar über diese zwei Verse hier. Schlagt mal mit mir auf 1. Johannesbrief 2, Vers 9. 1. Johannes 2, Vers 9. Johannesbriefe sind so ziemlich am Schluss, vor der Offenbarung und dem Judasbrief. 1. Johannes 2, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Der ist ein Judas in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, Und im Griechischen gibt es entweder lieben oder hassen. Da gibt es keine Worte dazwischen. Also es ist sehr schwarz-weiß hier. Aber wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und er wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Blättert weiter zum Kapitel 3. 1. Johannes 3, Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Vers 17, das ist jetzt praktisch. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Also ist das Kennzeichen für uns selbst und für andere, dass wir seine Jünger sind, wenn wir lieben. Letzter Abschnitt, 1. Johannes 4, wieder ein Kapitel weiter. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hieran ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Lass uns im Vers 19 weiterlesen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Kommentar über diese Verse eigentlich. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Dafür sind wir gerettet. Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir berufen. Jeden Tag, jeden Morgen, wenn du aufstehst, darfst du wissen, das ist deine Berufung, das ist dein Auftrag für diesen Tag, das ist Gottes Plan für dich, das ist Gottes Willen für dich, heute, dass du liebst. Es ist nicht kompliziert, Gottes Willen zu kennen. Das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Wille für dein Leben, dass du Gott und deinen Nächsten liebst. Das ist nichts Neues. Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast, und deinen Nächsten lieben, ist das erste Gebot. Also Gott lieben ist das erste Gebot, aber deinen Nächsten lieben, auch das finden wir schon im Alten Testament, im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18 steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus hat uns das im Neuen Testament zusammengefasst und hat gesagt, in diesen beiden Geboten, Gott lieben und deinen Nächsten lieben, ist das ganze Gesetz erfüllt. Ist der ganze Wille Gottes für dich. Warum sagt Jesus hier dann, ein neues Gebot gebe ich euch? Was ist neu an dem, was Jesus hier sagt? Was ist neu an diesem Gebot an seine Jünger? Was ist hier anders? Lest es nochmal. Im Alten Testament stand, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was sagt Jesus hier? Genau. den Nächsten lieben, nicht nur wie dich selbst, sondern wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Oh, oh. Jesus hat das Gebot der Liebe auf eine höhere Stufe gehoben, auf eine neue höhere Stufe. Eine Liebe von einer neuen Qualität, wie ich euch geliebt habe. Eine aufopfernde, hingebende, selbstlose, unverdiente Liebe. Das alte Gebot war, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hat den Nächsten auf dieselbe Stufe mit dir gehoben. Also ihr seid jetzt gleichwertig, ihr seid gleichberechtigt, gleich liebesberechtigt. Lieb dich nicht mehr als deinen Nächsten. Teile deine Liebe mit ihm. Johannes der Täufer hat es praktisch so gesagt, wer zwei Unterhosen hat, gebe dem, der keine hat. 50-50. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist meine eigene Übersetzung. In Wahrheit hat er gesagt, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem, der keins hat. Das ist der alttestamentliche Standard. Behandle deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was ist das neue Gebot? Wir haben schon gelesen im Philipper 2, Vers 3. Das neue Gebot ist, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Also nicht mehr auf derselben Stufe, sondern der andere ist höher. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Liebt, wie ich euch geliebt habe. 1. Johannes 3, Vers 16, auch das haben wir schon gelesen. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also es ist ein neuer Standard. Nicht schau auf dich selbst und deinen Bruder, sondern stirb dir selbst. Kreuzige dein Ego. Verleugne dich selbst. Verleugne deinen Stolz. Und folge Jesus nach. Und liebe aufopfernd und hingebend, wie es er getan hat. Sei bereit, dein Leben zu geben für deinen Bruder, für deine Schwester. Wow, das ist ein hoher Standard. Nicht mehr so 50-50 denken im Alten Testament. Hey, diesen alttestamentlichen Standard, vielleicht schaffen wir den sogar aus uns selbst, wenn wir uns wirklich anstrengen. Denk nicht nur an dich und deinen Bruder. Neuer Standard ist, denk nur mehr an deinen Bruder. Vergiss dich. Denk nur mehr an deinen Bruder. Wenn es drauf ankommt, du oder dein Bruder, dann ist es dein Bruder. Du stirbst, damit er leben kann. Also um bei diesem Beispiel von Johannes zu bleiben, wenn du nur eine Unterhose hast, dann gib sie deinem Bruder. Ich hoffe, der freut sich drüber. Aber das wäre der Standard. Du sei gewillt, nackt und beschämt und benachteiligt und wenn es sein muss, tot zu sein, zugunsten von deinem Bruder oder zugunsten von deiner Schwester. Du liebe und diene und gib deinem Nächsten, selbst wenn es dich einen sehr, sehr hohen Preis kostet. Selbstaufopferung für die Geschwister, aufopfernde Liebe. Das ist, wovon Jesus hier spricht. Das ist ein radikales Konzept, oder? Radikale Auswirkungen wird das haben auf unsere Weltsicht und auf unser Zusammenleben. Denk zum Beispiel an das Eheleben. Epheser Kapitel 5 sagt Gott durch den Paulus den Männern, ganz klar, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wow, ihr Männer, seid bereit, für eure Frauen zu sterben. Ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche sind höher als deine Wünsche, deine Hobbys, deine Pläne. Wenn es darum geht, ihre Bedürfnisse oder dein Ding, sind es ihre Bedürfnisse, sie höher. Du achtest sie höher als dich selbst. Du stirbst dir selbst, um sie zu leben. Wenn es darum geht, schauen wir den Schnulzenfilm heute Abend an oder gucken wir Fußball. Männer, es ist hart, aber es ist der Schnulzenfilm. Und mit einer guten Einstellung. Schatz, darf ich dir noch einen Tee bringen? Und guck ihn mit ihr, den Schnulzenfilm. Wenn die Frage ist, mein Schlaf oder ihr Schlaf, hey, du stehst früher auf. Wenn es darum geht, mache ich mir die Hände schmutzig oder macht sie sich die Hände schmutzig? Du Mann, machst dir die Hände schmutzig. Du tragst den Müll raus oder wischst die Kotze auf oder wechselst die Windel oder putzt das Klo. Ah, ich hasse das. Macht keinen Unterschied. Du verleugne dich selbst, um andere zu segnen, um ihr Leben besser zu machen, um sie zu segnen. Das ist, was es praktisch bedeutet, wovon Jesus hier spricht. Und halte vor Augen, deine Frau ist nicht nur deine Frau, sondern sie ist deine Schwester im Herrn. Hoffentlich zumindest. Deine Frau ist Gottes geliebte Tochter, die er unendlich liebt. Er ist für sie gestorben. Und jetzt bist du dran. Also im Prinzip geht es praktisch genau um dieselben Dinge, um die es letztes Mal ging. Jesu Beispiel, den Jüngern die Füße zu waschen, diese stinkenden, dreckigen Käsefüße, diesen Platz des allerletzten Sklaven einzunehmen und ihnen zu dienen, die es nicht würdig waren. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen, Füße zu waschen und praktisch aufopfernd zu lieben. Also wir könnten das für jede Beziehung durchspielen. Es geht im Prinzip um dieselben Dinge, über die wir letzte Woche schon geredet haben. Vielleicht heißt es für dich als Ehefrau, nicht zu nörgeln. Aber ich kann das nicht ausstehen, was er da tut. Oder das muss anders sein. Ich will das so. Ja, genau das ist das Problem, das Ich. Das Ich muss ans Kreuz. Verleugne dich selbst und folge ihm nach. Vielleicht heißt es, mit ihm zu schlafen, obwohl du dich nicht danach fühlst. Ganz praktisch. Hey, es geht nicht um dich. Es geht um den anderen. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Und ihr Frauen, vielleicht hilft es euch auch, euren Mann als Bruder im Herrn zu sehen und als Gottes geliebten Sohn zu sehen, für den er ans Kreuz gegangen ist. Radikales Konzept. Wenn du zwei Autos hast und dein Bruder hat keins, kann sich keins leisten und er braucht wirklich eins, dann gib ihm eines. Nee, halt, Moment, das stimmt nicht, das Bild. Das ist noch immer Alttestament. Das ist noch immer 50-50. Nee, du hast ein Auto und dein Bruder braucht wirklich eins, um zur Arbeit zu kommen und seine Familie zu ernähren. Gib ihm deines. Das wäre der Maßstab, den Jesus hier anlegt. Sei du bereit, früher aufzustehen und den Zug zur Arbeit zu nehmen und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, um deinen Bruder zu segnen. Das ist ein abgefahrenes, radikales Konzept, das ist Liebe auf dem höchsten Level, den Jesus hier präsentiert und wozu er uns auffordert. Es ist ein Gebot hier. Wow. Radikal, aber denkt ihr, wir wären ein Licht, ein Zeugnis für Jesus, wenn wir so leben würden als Gemeinde? Wenn wir einander so lieben würden, aufopfernd lieben und dienen? Wenn wir ans Kreuz gehen, dann bewirkt es Herrlichkeit. Genauso wie Jesu Kreuz Herrlichkeit gebracht hat. Wow. abgefahren, hoch. Ich muss ehrlich sagen, sehr erstrebenswert. Es klingt gut, ich würde gern so leben. Ich verstehe, das ist Gottes Wille für mich, das ist meine Berufung. Ich verstehe auch, warum ich so leben will. Ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich bin beeindruckt von ihm, von seiner Liebe, wie sehr er mich liebt. Und ich will ihm Ehre bringen, ich will Licht sein für ihn, ich will, dass Menschen zu ihm finden. Und ich verstehe auch, dass Jesus gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, dass das der Weg ist, wie ich glücklich werde in meiner Seele. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es nicht kann, so zu lieben und so zu leben. Ich könnte das vielleicht mit 50-50 machen. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, das wäre schon sehr herausfordernd und wahrscheinlich fast unmöglich für mich. Schon sehr schwer, aber vielleicht könnte ich es irgendwie hinkriegen, vielleicht könnte ich das schaffen. Ich meine, das wäre fair, 50-50. Aber so lieben wie Jesus? Sterben? Mein Ego umbringen? Das ist unmöglich. Das schaffe ich nie. Ich muss euch bekennen, ich bin ein selbstsüchtiger Mensch. Und ich kämpfe damit jeden Tag. Und ich kämpfe mit diesem Konzept, was Jesus mir hier gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich will nicht sterben. Ich will leben. Für mich. Und es ist unmöglich, uns selbst zu kreuzigen. Ich kann mir vielleicht meine eigenen Füße annageln und ich kann mir eine Hand annageln, aber dann habe ich ein Problem. Das schaffe ich nicht allein. Da brauche ich Hilfe, Gottes Hilfe, und oft gebraucht Gott Geschwister, um mich ganz ans Kreuz zu bringen. Und Jesus sagt, ich weiß es. Und ich erwarte mir nicht, dass du das schaffst, aus eigener Kraft. Du kannst es nicht. Im nächsten Kapitel wird Jesus sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das wie ich das schaffen kann, ist nicht meine Anstrengung. Ist nicht, dass ich versuche, Jesus nachzuahmen. Dass ich versuche, es aus mir selbst zu tun. Ich schaffe es nicht mal ansatzweise, so zu leben. Die Antwort auf das Wie sehen wir im nächsten Kapitel. Und das ist der Heilige Geist. Das ist auch noch was neu ist. In dem neuen Bund. Es ist nicht das Halten von Geboten aus eigener Kraft, sondern der neue Bund ist ein neues Herz. Und seine Kraft in mir. Er in mir durch die Person des Heiligen Geistes. Im Kapitel 14, im Vers 18 wird Jesus sagen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Kolosserbrief Kapitel 1 sagt uns, Christus in mir, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist meine Hoffnung, dass da Herrlichkeit irgendwie sichtbar wird in meinem Leben. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen mit dem Heiligen Geist. Ich muss eigentlich nicht beten, gib mir Liebe. Ich habe sie schon. Diese Liebe ist schon in meinem Herzen. Die ist schon ausgegossen in meinem Herzen. Weil er ist in meinem Herzen. Und diese Liebe ist in ihm. Er ist Liebe. Und er hat so geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns. Er ist mehr als fähig, das zu tun. Er hat das bewiesen, er hat das demonstriert. Also vielleicht sollten wir mehr so beten, dass wir sagen, danke, dass du in mir wohnst, Jesus. Und danke, dass du die Liebe bist. Und ich danke dir, dass du fähig bist, meine Frau zu lieben. Oder meinen Kollegen zu lieben, der mir so auf den Sack geht. Der mir das Leben so schwer macht. Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Liebe du durch mich. Und wenn du Schritte im Glauben gehst und wenn du dich entscheidest, Schritte dieser praktischen Liebe zu tun. Dann wirst du merken, dass er dir die Kraft dazu gibt. Und dein Leben wird herrlich sein. All you need is God. Was du brauchst, ist Gott. Und wenn der Herr sich durch dein Leben ausdrückt, dann ist es im wahrsten Sinn des Wortes herrlich. Lass uns nochmal die Verse 34 und 35 lesen zum Abschluss. Das sind Jesu Worte an uns. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Qualität der Liebe, denn die ist übernatürlich, die ist übermenschlich, die ist göttlich. Und Vater, wir sind wieder mal tierisch herausgefordert heute und uns ist so bewusst, dass wir so nicht leben können und nicht lieben können, nicht aus uns selbst. Und Herr, wenn du das nicht durch uns tust, Herr, dann sind wir hoffnungslos hier verloren und werden nie im Leben deine Zeugen sein. Aber Herr, ich danke dir für den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass deine Liebe mit ihm ausgegossen ist in unser Herzen. Und dass du durch deinen Geist in unserem Herzen wohnst, Jesus. Und dass du gesagt hast, wir werden Kraft empfangen, deine Zeugen zu sein, wenn der Geist auf uns kommt und uns zurüstet. Und ja, du hast gesagt, wenn ein Vater seinen Kindern gute Gaben zu verstehen weiß, dann wie viel mehr wirst du den Geist denen geben, die dich bitten. Und Vater, so kommen wir heute Morgen zu dir und beten um eine Sache im Angesicht dieses unmöglichen Gebots für uns. Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Dass dein Geist in uns Raum einnimmt, in uns und uns ausfüllt. Und Herr, dass du durch uns liebst, wie du damals durch deinen irdischen Leib geliebt hast, dass du jetzt durch uns liebst als deinen Leib in dieser Welt jetzt. Hilf uns, Herr. Und ich bitte dich, öffne uns die Augen, zeig uns, was es ganz praktisch und ganz konkret für uns persönlich bedeutet, heute, in unseren Beziehungen, mit den Menschen, denen wir heute noch begegnen, mit unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen morgen. Mach's uns konkret und persönlich und hilf uns, Herr. Wir können nichts mehr tun und nichts anderes tun, als uns dir neu hinzugeben heute Morgen und neu zu sagen, ja, Herr, hier sind wir. Wollen dein Werkzeug sein. Wollen, dass du dich ausdrückst durch uns. Wir wollen dich lieben mit allem, was wir sind. So, hier sind wir, Herr, füll uns mit dir. Darum bitten wir in Jesu Namen.